Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Thema des heutigen Expertinnengesprächs: Long-Covid. Was wissen wir? Antworten aus der Spezialambulanz. Ich bin Rosa, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Hi. Erschöpfung, Atemnot, Gedächtnisstörung. Viele unterschiedliche Symptome werden mit Long-Covid in Zusammenhang gebracht. Aber was ist Long-Covid eigentlich? Und was kann man über einen Symptomkomplex sagen, für den noch verlässliche repräsentative Daten fehlen? Heute unterhalte ich mich mit zwei Neurologinnen, die über Long- bzw. Post-Covid forschen und in entsprechenden Ambulanzen arbeiten. Wir sprechen über ihre bisherigen Erfahrungen und ihre laufende Forschung. Ich freue mich, dass Sie sich beide Zeit für ein, wenn auch nur telefonisches Gespräch nehmen. Zu Gast sind die geschäftsführende Oberärztin in der Neurologie an der RWTH Aachen und stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Hirnstiftung, Frau Prof. Dr. Katrin Reetz, und die Oberärztin in der Neurologie der Charité am Standort Benjamin Franklin in Berlin, Frau Dr. Christiana Frank. Schön, dass Sie beide da sind.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns beide sehr.
Terminologisch steckt Long-Covid ja noch in den Kinderschuhen. Man heißt es Post, man heißt es Long-Covid. Wie definieren Sie Long-Covid?
Es gibt ja unterschiedliche Bezeichnungen von Post-Covid und Long-Covid und die akuten Symptome. Das führt natürlich auch so ein bisschen zur Verwirrung. Aber man muss sagen, dass das jetzt ziemlich gut geregelt ist, dank der NICE Guidelines. Und zwar ist es so, dass man als eine akute Phase Zeichen und Symptome einer Covid-19-Infektion bis zu 4 Wochen bezeichnet. Und dann folgen die sogenannten anhaltenden Symptome nach einer Corona-Infektion im Zeitraum von 4 bis 12 Wochen. Und alle Zeichen und Symptome nach einer Corona-Infektion im Zeitraum von 4 bis 12 Wochen, wenn diese sozusagen länger persistiert, bezeichnen wir als Long-Covid. Alles, was länger ist als 12 Wochen, wird als Post-Covid bezeichnet. Und die Phase von 4 Wochen und auch die anhaltenden Symptome danach bezeichnen wir als insgesamt Long-Covid-Syndrom. Und Post-Covid ist, wie gesagt, nach 12 Wochen. Das heißt, das ist inzwischen ziemlich gut definiert und hilft uns natürlich auch so ein bisschen in der Einordnung der verschiedenen Symptome.
Das ist natürlich jetzt eine wichtige Differenzierung für den Anfang unseres Gesprächs. Vielen Dank dafür. Sie beide leiten ja Long-Covid-Ambulanzen. Einmal in Aachen, Sie, Frau Prof. Dr. Reetz, und Sie am Standort Benjamin Franklin, Frau Dr. Franke. Wer kommt denn mit welchen Symptomen bei Ihnen in die Sprechstunde?
Genau, also bei uns in Berlin, die, wie Frau Professor Reetz eben erläutert hat, anhaltende kognitive Beeinträchtigungen haben, 12 Wochen nach der Akutinfektion. Also wir haben tatsächlich auch für unsere Sprechstunde ist mittlerweile so geregelt, dass wir tatsächlich auch erst Patienten in der Post-Covid-Sprechstunde sehen, deren akute Infektion wirklich 12 Wochen her ist. Wie gesagt, die stellen sich vor mit kognitiven Störungen, anhaltende Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, die die Patienten wirklich beeinträchtigt im täglichen Leben, bei der Arbeit, aber auch wirklich im familiären Umfeld. Das ist sicherlich eine Gruppe. Häufig wird dann auch in diesem Zusammenhang von anhaltender physischer und psychischer Minderbelastbarkeit, der sogenannten Fatigue, gesprochen und berichtet. Dann gibt es die Patienten, die mit Kopfschmerzen, anhaltende Kopfschmerzen, aber auch Schwindel sich vorstellen und zur weiteren Abklärung dann die Hilfe der neurologischen Post-Covid-Sprechstunde suchen. Und Patienten, die Muskelschwäche belastungsabhängiger Art oder auch Muskelschmerzen berichten, die vorher auch zum Beispiel sehr sportlich waren und jetzt gar nicht mehr so körperlich aktiv sein können, wie sie das eigentlich von sich gewohnt sind.
Und was ist dabei häufig und was ist weniger häufig?
Genau.
Stellt sich da schon was raus?
Ja, also alle diese Symptome, die ich jetzt gerade berichtet hatte, also ich würde das wirklich in solche Gruppen einordnen wollen, jetzt zumindest für unsere Berliner Patienten, ist es doch so, dass die Patienten, die kognitive Defizite berichten, doch sehr häufig sind. Also auch in unserer Analyse von unseren Patienten, die wir gesehen haben, war das das häufigst berichtete Symptom, gefolgt von der Fatigue und dann von den Muskelschmerzen, der Muskelschwäche. Das deckt sich auch mit der aktuellen Literatur, die es dazu schon gibt.
Wie ist das denn in Aachen bei Ihnen, Frau Professor Dr. Reetz?
Ja, genau. Also in unserer neurologischen Long-Post-Covid-Sprechstunde, die wir in Aachen etabliert haben, sehen wir Patienten auch verschiedenen Alters, also von 20 bis 90 Jahren, wobei man sagen muss, dass die meisten zwischen 40 und 60 sind. Und 40% von denen sind zuvor auch stationär behandelt worden und 60 hatten eher einen milden Verlauf, also ohne einen stationären Krankenhausaufenthalt. Und die häufigsten Symptome bei uns sind, weil wir auch einen sehr starken kognitiven Schwerpunkt haben, da ist vielleicht ein bisschen Bias drin, aber auch analog so ein bisschen zu dem, was Frau Franke gerade berichtet hat, Aufmerksamkeit und Gedächtnisstörungen, gefolgt von Fatigue, Schlafstörungen, Geruchs- und Geschmacksstörungen und Kopfschmerzen. Und wie Frau Franke das ja eben schon so ein bisschen dargelegt hat, gibt es auch eine kürzlich erschienene Übersichtsarbeit, eine Meta-Analyse aus Texas, die jetzt 2021 erschienen ist. Da wurden 50 verschiedene Langzeiteffekte untersucht, und zwar im Zeitraum 14 bis 110 Tage nach einer akuten Corona-Infektion. Und die 5 häufigsten Symptome dort waren Fatigue, also diese deutliche erhöhte Müdigkeit und Belastungsintoleranz, aber auch Kopfschmerzen, Aufmerksamkeitsstörungen, Haarverlust und Atemnot. Und was eher ganz wenig war, also was unter 3% an berichteten Symptomen dort berichtet wurde, waren so Fuß- und Beinödeme zum Beispiel, aber auch ein Schlaganfall, Verwirrtheit, Herzrhythmusstörung, Myokarditis. Nur um nochmal so ein bisschen, was ist häufig, was ist selten darzustellen.
Ja, das ist sehr interessant. Wie ist das denn bei Ihnen in den Ambulanzen? Werden die PatientInnen Ihnen zugewiesen oder ist es eine offene Sprechstunde, in der sich informierte Menschen melden können?
Also die meisten Patienten, die wir in Berlin sehen, sind tatsächlich vorher beim Hausarzt gewesen oder auch beim niedergelassenen Neurologen und es erfolgt eine Überweisung dann direkt zu uns in die Post-Covid-Sprechstunde. Es gibt auch Patienten, die uns direkt anschreiben, per E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen, über Symptome berichten und dann auch zur Vorstellung kommen. Aber wie gesagt, wir haben die Kriterien, dass wirklich Patienten sich erst in der Post-Covid-Sprechstunde vorstellen und dann auch weitere Diagnostik eingeleitet wird, wenn die Akutinfektion 12 Wochen her ist. Das ist aktuell unser Kriterium für die Aufnahme in der ambulanten Sprechstunde.
Genau, das ist bei uns ganz ähnlich. Also zum einen natürlich der Nachweis einer Infektion durch zum Beispiel einen PCR-Abstrich oder manchmal auch Antikörper, wenn vielleicht kein PCR-Abstrich zur Verfügung stand. Und dann ganz ähnlich nach 12 Wochen, wenn dann die Symptome weiterhin persistieren und zum Beispiel Gedächtnisstörungen oder Riechstörungen einfach mal objektiviert werden sollen, was oft draußen im ambulanten Bereich auch die Kapazitäten sprengt oder auch viele Kollegen, die nicht genau wissen, was ist denn tatsächlich typisch, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, was ist häufig, was ist selten, sodass dann die meistens zu uns in die Post-Covid-Ambulanz überweisen. Aber auch, wir bekommen viele Anfragen per E-Mail, viele Anfragen auch per Telefon können wir uns vorstellen. Also man merkt schon, dass da eine gewisse Suche stattfindet und die Anfrage doch recht groß ist.
Ja, wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, also das ist, glaube ich auch, dass das auch zunehmend, dass der Bedarf da steigen wird. Und es gibt tatsächlich jetzt noch nicht so viele etablierte neurologische Post-Covid-Sprechstunden. Und ich glaube, dass die Patienten tatsächlich suchen. Also wir haben auch Patienten, die aus Bayern zu uns nach Berlin kommen und tatsächlich dann diese Fahrt auf sich nehmen, um dann sich hier vorzustellen und auch aus Norddeutschland. Das heißt, da ist schon ein großer Bedarf, da dieser Patienten für die Symptome abzuklären und dann auch Diagnostik eventuell einzuleiten.
Ja, jetzt für Ende April ist ja jetzt auch eine S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie angekündigt worden zu Long-Covid, Post-Covid. Und sie soll behandeln konkrete Anhaltspunkte zur Diagnostik und Therapie an die Hand geben. Und die DGP hat sich dafür mit Psychosomatikerinnen, Neurologen und Allgemeinmedizinerinnen zusammengetan. Sind Sie auch daran beteiligt gewesen oder arbeiten bereits auch an einer neurologischen Post-Covid-Leitlinie?
Ja, das ist sehr interessant. Wir sind jetzt nicht an dieser Leitlinie beteiligt gewesen, also ich nicht, ich glaube Frau Rietz auch nicht, aber die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, also unsere Gesellschaft, hat auch eine Leitlinie in Planung, die soll im Juli konzentriert werden. An der sind Herr Professor Prüß, Kollege von mir aus Berlin, Campus Mitte tätig und ich beteiligt, aber auch einige andere neurologische Kollegen. Wir haben bislang eine SOP für unsere Fachzeitschrift entwickelt, die DG Neurologie, das heißt, das ist eine Fachzeitschrift, die niedergelassene Neurologen, in der Klinik tätige Neurologen, die alle in der DGN Mitglied sind, erhalten. In dieser SOP haben wir kurz dargestellt, welche welche Diagnostik wir bei welchen Symptomen für sinnvoll erachten würden. Und die Leitlinie ist natürlich nochmal sehr viel ausführlicher, berücksichtigt nochmal aktuelle Daten, Studien, die ja jetzt auch gerade erst in den letzten Wochen erschienen sind. Und genau, im Juli ist die in der Fertigstellung und dann auch analog zu der existierenden Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, federführend durch Herrn Professor Berlet, die neurologische Manifestation der Akutinfektion bei Covid-19 berücksichtigt, soll auch dann diese Leitlinie für Post-Covid-Symptome mit neurologischen Manifestationen etabliert werden.
Da darf ich vielleicht auch nochmal ergänzen, dass es ja eigentlich einzigartig war, dass so früh, also schon im August 2020, die erste S1-Leitlinie entstanden ist und jetzt erst kürzlich im Februar das Update zu der S1-Leitlinie gab. Also das heißt, das ist schon, denke ich, was Außerordentliches, dass da dank Federführung von Herrn Professor Berlet das so schnell auf die Beine gestellt wurde.
Und für die Leitlinie, die jetzt geplant ist von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, arbeiten Sie da auch interdisziplinär zusammen mit anderen Fachrichtungen oder ist es eher eine rein neurologische Zusammenarbeit?
Das ist jetzt erstmal primär eine rein neurologische Leitlinie, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei Post-Covid ist extrem wichtig. Das sehen wir ja auch in unserer klinischen Tätigkeit und in der Behandlung der Patienten. Und wir sollten uns noch viel besser vernetzen im klinischen Alltag, aber auch für diese Planung dieser Leitlinie unsere Kollegen der Psychosomatik, der Psychiatrie, aber auch der inneren Medizin damit einzubeziehen und uns da gut auch interdisziplinär aufzustellen.
Ja, also ich sehe das ganz genauso und ich glaube, dass diese Pandemie, die hat einfach auch Auswirkungen auf sämtliche Bereiche in der Medizin. Und natürlich ist es primär eine Erkrankung der oberen und unteren Atemwege und da sind die Infektiologen und die Internisten gefordert, aber diese Multikomplexität, die erfordert einfach die Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen, wie die Intensiv-, die Notfallmediziner, die Pneumologen, die Infektiologen, die Virologen, Kardiologen, HNO-Ärzte, Psychiater und natürlich, da wir ja auch ein vermehrtes Auftreten neurologischer Erkrankungen sehen, die Neurologen. Und wie Frau Franke schon gesagt hat, ich glaube, das ist oberste Priorität und extrem wünschenswert, dass wir da auch wirklich interdisziplinär unsere Expertise zusammenbringen, um das Krankheitsbild bestmöglich zu behandeln.
Eins der Symptome, das am häufigsten gemeldet wird, wie Sie gesagt haben, ist ja Fatigue. Und Fatigue und auch andere Symptome, die dem Long-Covid-Spektrum zugeordnet werden, daran leiden Betroffene nach einem schweren Verlauf, aber auch nach einem sehr milden Verlauf einer initialen Covid-19-Infektion. Das sind ja jetzt erstmal zwei sehr unterschiedliche Gruppen. Also zum einen die Covid-Überlebenden, wie sie in manchen Studien genannt werden, und zum anderen die Menschen mit den milden Verläufen. Muss man zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden?
Genau, wie Sie gesagt haben, gibt es diese unterschiedlichen Gruppen von Patienten, die Covid-19 hatten und dann in der Akutinfektion in entweder milden Verlauf hatten, der häuslicher Quarantäne vergesellschaftet war oder ins Krankenhaus kommen mussten, aber nicht intensivpflichtig waren und oder die Patienten, die einen intensivpflichtigen Verlauf haben. Ich meine, am Ende gibt es ja diese drei Gruppen von Patienten und die werden auch so in den wissenschaftlichen Untersuchungen unterschieden. Interessanterweise haben ja eigentlich unabhängig von der Akutinfektion alle diese Patienten oder Post-Covid-Symptome existieren bei all diesen Patienten, unabhängig vom Verlauf der Akutinfektion. Somit ist es natürlich wichtig zu unterscheiden, was für ein Verlauf bei diesen Patienten in der Akutinfektion vorlag. Aber alle diese Patienten, wenn sie Post-Covid-Symptome vorweisen, bedürfen einer neurologischen Beurteilung und erweiterten Diagnostik. Es ist gerade bei den intensivpflichtigen Patienten manchmal schwierig, sogenannte Post-Intensive-Care-Unit-Syndrome abzugrenzen, die ja auch mit einer kognitiven Störungen einhergehen können, auch mit einer Myopathie einhergehen können, also mit Muskelschmerzen, Muskelschwäche im Sinne zum Beispiel auch einer ZIP-ZIM, die ja nach intensivpflichtigen Verläufen auch auftreten kann, ganz unabhängig von Covid. Da wird es sicherlich noch sehr wichtig sein, Studiendaten und Langzeitdaten gut zu erheben und wissenschaftlich dies abzugrenzen von Covid-19 oder Post-Covid-19. Aber interessanterweise haben ja wirklich alle Patienten berichten von Post-Covid-Symptomen, egal in welchem Akutverlauf sie waren. Unter anderem auch die Fatigue, die auch bei Patienten mit mildem Verlauf sehr häufig ist, genauso wie bei Intensivpflichtigen.
Also ist das letztendlich eine Differenzierung, die Sie in Bezug auf der Abgrenzung zu den Critical Illness und Post-ICU-Syndrom eher so langfristig sehen werden?
Ja, ich glaube, da liegt es jetzt an uns, hier gute Studienprotokolle aufzusetzen und diese Patienten gut zu untersuchen. Denn da brauchen wir wirklich wissenschaftliche Daten, um diese beiden Gruppen, also Non-Covid und Covid mit ITS-pflichtigen Verläufen voneinander abzugrenzen und auch Besonderheiten dann den jeweiligen Gruppen herauszuarbeiten.
Wenn ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen ergänzen kann, ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Ich glaube, dass man das schon auch unterscheiden muss. Und wir sehen einfach diese Fatigue als häufigste Long-Covid-Symptom bei den Patienten, die sowohl stationär krankenhauspflichtig waren, aber halt auch bei den milden. Und wenn wir uns jetzt auch das Post-ICU-Syndrom noch mal näher anschauen, so sind das ja einfach gesundheitliche anhaltende Probleme nach einer schweren kritischen Erkrankung. Die Patienten ja lange auch auf Intensivstationen waren, wo dann die Probleme kognitiv, körperlich und emotional weiterhin bestehen können, die natürlich auch dem Symptomkomplex Post-Covid sehr ähnlich sein kann. Und möglicherweise gibt es hier ja auch Überschneidungen und uns werden da letztendlich die Langzeitdaten helfen, das weiter zu differenzieren. Frau Frank hat es ja schon gesagt, wie wichtig es ist, dort standardisierte Studienprotokolle aufzusetzen, um es besser zu charakterisieren und auch zu differenzieren. Aber wir sollten auch im Blick behalten, die Besonderheit ist ja, es sind halt auch viele, viele Patienten, die einen milden Verlauf hatten, die an diesem Post-Covid-Syndrom leiden.
Insgesamt in der ganzen Gesellschaft kann man, glaube ich, schon eine gewisse Pandemiemüdigkeit beobachten. Es ist auch bekannt, dass derzeit psychische und psychosomatische Erkrankungen exazerbieren. Haben Sie eine Strategie, quasi diese psychosomatischen und auch psychischen Faktoren bei Verdacht auf Long-Covid nach milden Verläufen zu differenzieren?
Ich würde auch hier nochmal unterscheiden wollen. Natürlich sind ja auch Patienten, die nicht Covid hatten und in dieser Pandemie leben, stellen sich ja auch in unseren Sprechstunden vor. Vielleicht nicht in unserer neurologischen Post-Covid-Sprechstunde, aber stellen sich in unserer neurologischen Hochschulambulanz vor. Ja? Also ganz unabhängig von Covid-19. Das sehen wir schon auch. Und auch das, was Sie jetzt gerade berichtet hatten, dass die Zahlen an psychosomatischen Erkrankungen steigen, das lässt sich schon nachvollziehen, auch in diesem Jahr und wird uns auch so von den Kollegen berichtet. Ich glaube, gerade bei Post-Covid muss man offen sein, ja, für auch eine psychosomatische Mitbegründung der Symptome. Nichtsdestotrotz, wenn Patienten sich vorstellen, müssen die erstmal, wenn es neurologische Primärsymptome sind, die ja zur Vorstellung bei uns führen, müssen die auch neurologischer Diagnostik erstmal unterzogen werden. Und ich glaube, wie wir ja schon auch eingangs sagten, gerade dann auch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kollegen der Psychosomatik ist ganz wichtig. Ja. Also auch für die Patienten, die sich noch bei uns in Diagnostik befinden, kann es sinnvoll sein, auch schon, wenn die Diagnostik noch nicht abgeschlossen ist, zudem eine psychosomatische Mitbehandlung relativ früh auch schon zu ermöglichen. Denn dort werden auch nochmal Strategien erlernt, wie man damit umgeht mit der Situation, vielleicht auch das erste Mal im Leben mit einer doch schweren Erkrankung sich gegenübergestellt zu sehen. Es geht um Edukation dabei, also alles Dinge, die ja in der Psychosomatik fest verankert sind oder auch in der Therapie. Und ich glaube, es ist sinnvoll, diese Patienten gut zu untersuchen. Und Psychosomatiker gehören da genauso dazu aus meiner Sicht wie Kardiologen oder Pulmologen, Infektiologen zur Behandlung von Post-Covid-Patienten.
Also ich kann das auch nur unterstützen. Wir sehen diese Schwierigkeiten ja bei allen, bei vielen Patienten mit anderen, auch gerade schweren chronischen Erkrankungen, die einfach auch darunter leiden, auch die wenigen ärztlichen Kontrollen und natürlich auch bei Post-Covid. Und ich glaube, das ganz wichtig ist, es ernst zu nehmen, die berichteten Schwierigkeiten und Probleme zu objektivieren mit den verschiedensten Tests, um dann Therapien gemeinsam zu erarbeiten.
Sie sind ja Neurologin und es gibt ja auch eine Gruppe, die an myalgischer Enzephalomyelitis und dem chronischen Fatigue-Syndrom forscht. Ich habe mich gefragt, gibt es schon Ansätze, auch eben dieses Feld, das ja neuroimmunologisch auch vor allen Dingen untersucht wird, abzugrenzen? Ich habe jetzt auch schon eine Studie gefunden, die auch an der Charité jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, dass man versucht hat, die diagnostischen Kriterien eben für das chronische Fatigue-Syndrom auf Post-Covid-Patientinnen anzuwenden. Können Sie mir dazu was sagen?
Also das chronische Fatigue-Syndrom, das ist natürlich auch nicht so ganz einfach zu diagnostizieren. Es gibt keinen Bluttest, mit dem man das mal eben eindeutig bestimmen kann. Ich darf vielleicht einfach noch mal kurz das Leitsymptom, also die Belastungsintoleranz, die vermehrte Müdigkeit erwähnen. Und durch körperliche, aber auch geistige Belastungen, Anstrengungen kommen diese Symptome und können dann auch durch weiteren Stress und Belastung sich weiter verstärken. Weitere Symptome sind grippeähnlich, Symptomatik, Kopfschmerzen, Herzrasen, leichtes Fieber, Halsschmerzen, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten, diese bleierne Erschöpfung, wie es beschrieben wird. Und es wird vermutet, dass diesem chronischen Fatigue-Syndrom so eine Art Störung des Energiestoffwechsels durch eine Überaktivierung des Immunsystems zugrunde liegt. Und die Studie an der Charité von Frau Professor Scheibenbogen zufolge, also wurden bei 19 von insgesamt 42 Studienteilnehmern mit Long-Covid, also ungefähr die Hälfte, nach diesem strengen kanadischen Konsenskriterienmodell für das chronische Fatigue-Syndrom, also um es zu diagnostizieren, das chronische Fatigue-Syndrom diagnostiziert. Und jetzt muss man weitere Studien auch mit größeren Fallzahlen anschließen, inwiefern halt auch die Covid-19-Infektion das chronische Fatigue-Syndrom tatsächlich auslösen kann. Also hier brauchen wir deutlich größere Fallzahlen und auch Langzeitdaten, um das genau einzuordnen und beurteilen zu können.
So wie Frau Reetz das gerade dargestellt hat, ist ja auch sehr interessant, dass diese Arbeit auch tatsächlich ja versucht hat, Biomarker zu identifizieren und da ein Mangel an mannosebindendem Lektin bei immerhin 22% und eine Erhöhung von Interleukin 8 bei 43% der betroffenen untersuchten Fatigue-Patientinnen dargestellt hat. Also wie gesagt, wie Frau Reetz schon sagte, es bleibt total spannend. Ich glaube, da gibt es ganz viel Bewegung in dem Feld und das ist ja auch an unserer Seite her, möchten wir das ja auch mit begleiten. Ich bin jetzt zwar hier am Campus Benjamin Franklin in Steglitz und die Kolleginnen sind im Wedding am CVK, aber auch da gibt es Austausch über die Campi hinweg mit den Kollegen der Immunologie.
Also ist bis jetzt Long-Covid, Post-Covid eine Ausschlussdiagnose?
Also ich würde es nicht als Ausschlussdiagnose bezeichnen, sondern wir lernen ja letztendlich diesen Symptomkomplex jetzt kennen. Wir lernen die ersten zeitlichen Komponenten kennen. So konnten wir ja schon die ersten Einstufungen in Long-Covid, Post-Covid etablieren. Wir lernen die Symptomkomplexe kennen. Und Post-Covid gilt schon als Diagnose. Es gibt jetzt auch schon ICD-Schlüssel dafür, wie wir es klassifizieren können. Natürlich haben wir das Krankheitsbild noch nicht komplett durchdrungen und verstanden und auch noch nicht effektive Therapien etablieren können. Wir stehen da ganz am Anfang, aber ich würde es nicht als Ausschlussdiagnose bezeichnen.
Genau, das würde ich genauso sehen. Ich glaube, es ist, wie Frau Reetz sagte, auch ein sehr junges Krankheitsbild, über das wir jetzt ja auch gerade anfangen, noch mehr zu lernen. Aber natürlich steht auch in der Abklärung der Patienten oder in den berichteten Symptomen, muss man natürlich andere Erkrankungen ausschließen. Ne? Also es ist keine Ausschlussdiagnose, aber wir schließen natürlich andere Erkrankungen aus, die ja einfach in zeitlichem Zusammenhang sich entwickelt haben können bei den Patienten. Und das sehen wir ja immer wieder, ja, dass wir dann doch auch Patienten haben, die dann vielleicht zum Beispiel eine Polyneuropathie einer anderen Ursache haben und das jetzt durch Covid oder nach der Covid-Infektion vielleicht auch dadurch getriggert nochmal zu einer Störung gekommen ist, wo jetzt das Ausmaß so weit ist, dass die Patienten sich auch neurologisch vorstellen.
Also aktuell werden ja auch vor allen Dingen diverse Studien mit Patientinnen aus Long-Covid-Ambulanzen durchgeführt. Um Selektionseffekte zu vermeiden, wären ja eigentlich großflächige Nachuntersuchungen bei Menschen nach SARS-CoV-2-Infektion sinnvoll. Was halten Sie denn von der Idee?
Genau, da würden wir eigentlich ganz gerne auf das nationale Pandemie-Kohortennetz verweisen. Das ist ja eine sehr große, breit angelegte Datenerhebung über verschiedene Ebenen. Es gibt eine Populationsebene, eine Versorgungsebene, die umfasst Gesundheitsämter, Praxen, Krankenhäuser, Universitätskliniken. Und dann gibt es noch die Kohortenplattformen, die an den Universitätskliniken durchgeführt werden. Und und somit in die, wirklich in die Breite, in die Symptome der Akutinfektion erfassen bei Patienten mit verschiedenen Verläufen und die ja auch nachverfolgen mit Bildgebung, mit Analysen von Biomaterial, also Blut, Liquor-Urin-Untersuchungen sind da auch mit vorgesehen. Also das ist auch sehr interdisziplinär und umfasst viele verschiedene Kliniker, die sich da diese große Datenbank aufgesetzt haben und diese Patienten wirklich auf verschiedenen Ebenen nachverfolgen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir da wirklich valide und gute Daten für die Langzeitverläufe von SARS-CoV-2-Infektionen haben.
Frau Ritz, wollen Sie dazu noch was sagen?
Dann kann ich jetzt sozusagen noch ergänzen. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel in den USA auch groß angelegte Studien, wo alle diejenigen, die einen Corona-Abstrich erhalten haben, mit digitalen Medien oder auch sozialen Netzwerken weiter nachverfolgt werden und verschiedene Fragebögen etabliert und untersucht und abgefragt werden, um möglichst viele Langzeitdaten oder über bestimmte Symptome zu erlangen. Also auch da gibt es noch Möglichkeiten, sehr weit gefasst großflächige Nachuntersuchung auf einer, ich sag mal, retrospektiven, etwas gröberen Untersuchungsart anzustreben.
Das ist sehr interessant. Mit diesem NAPCON-Netzwerk, ist es so, dass Sie sich dieser Daten jetzt schon, also speisen Sie ein, Ihre Daten mit in dieses Netzwerk oder können Sie die auch schon benutzen oder brauchen wir dafür noch ein bisschen mehr Zeit zum Datensammeln?
Es ist genauso, wie Sie sagen, wir dürfen noch gespannt sein. Wir speisen Daten in diese Datenbank ein. Wir haben Patienten an den verschiedenen Standorten, die in NAPCON involviert sind, die auch in der Akutinfektion stationär sind und dann dort Langzeit-Follow-up-Untersuchungen dann mitmachen. Und da dürfen wir noch erwarten, was daraus kommt.
Und gibt es jetzt auch schon Initiativen zu einheitlichen Studienprotokollen, vor allen Dingen in der Neurologie?
Also wir haben ja Kooperationen über die verschiedenen Standorte hinweg. Also wir aus Berlin haben zum Beispiel eine Kooperation mit der Uniklinik Köln, mit Herrn P.D. Warnke aus der Kölner Uniklinik, mit dem wir gemeinsam ein Projekt aufgesetzt haben, was auch über die DFG gefördert ist. Und somit versuchen wir natürlich mit unseren Kooperationspartnern uns abzustimmen. Und das werden wir sicherlich für weitere Projekte genauso umsetzen.
Man kann ja auch erwähnen, dass gerade in NAPCON es ja auch ein standardisiertes Untersuchungsprotokoll gibt, was ja großflächig angelegt ist. Und darüber hinaus gibt es zahlreiche wissenschaftliche Kooperationen, nicht nur zwischen Universitätskliniken, sondern auch nicht-universitären Institutionen, wo wir versuchen, zusammenzuarbeiten, damit halt nicht Einzellösungen entstehen, sondern damit wir wirklich effektiv auch Datensätze auswerten können mit entsprechenden Fallzahlen.
Wir sind ja jetzt quasi schon in die Richtung der großen neuen multizentrischen Studien gegangen. Aber jetzt ganz konkret, wenn Sie bei sich in der Sprechstunde sind, wie objektivieren Sie die berichteten Symptome der Patientin? Was für Untersuchungen machen Sie?
Ich kann ja einfach mal mit zwei Beispielen anfangen. Was wir ja sehr häufig sehen, hatten wir auch anfangs schon berichtet, sind diese Gedächtnisstörungen. Und hier können wir mit ausführlichen neuropsychologischen Testbatterien, wo wir uns genau anschauen, Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis, Sprache, Benennen, Exekutivfunktion, Visiokonstruktion, können wir potenzielle Defizite objektivieren. Also stimmt das überein mit den berichteten subjektiven Beschwerden? Und ein weiteres Beispiel ist auch die Riechstörung. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört, sogenannte Riechstifte oder Sniffing Sticks. Das haben ja einen verschiedenen Geruch. Auch hier können wir sozusagen überprüfen, ob tatsächlich eine Geruchsstörung vorliegt. Und Frau Franke kann jetzt, glaube ich, noch ein bisschen aus Berlin.
Genau, wir machen das für die Patienten, die sich mit kognitiven Störungen vorstellen, genauso analog zu den Kollegen in Aachen. Ich würde es vielleicht als anderes Beispiel noch die Patienten mit Muskelschmerzen oder Muskelschwäche vorstellen wollen. Also natürlich erfolgt eine körperliche Untersuchung und dann versuchen wir uns schon anhand der natürlich bestehenden Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie uns mit der Diagnostik dann voranzutasten. Das umfasst dann Blutuntersuchungen oder auch Liquordiagnostik, wenn das notwendig erscheint und auch elektrophysiologische Untersuchung zur Untersuchung der Nervenbahnen.
Und eine Bildgebung?
Genau, auch Bildgebung machen wir standardmäßig bei Patienten zum Beispiel mit kognitiven Störungen. Wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, würden wir auch eine Bildgebung für sinnvoll erachten.
Also das heißt, nicht jede Person, die sich in ihrer Sprechstunde vorstellt, bekommt einen Kopf-MRT, sondern es muss gewisse Hinweise geben, dass man sagt, okay, ich stelle jetzt die Indikation für einen Kopf-MRT.
Die Beschwerden sind ja auch sehr unterschiedlich und wir machen das sozusagen führend nach den jeweiligen Beschwerden und der jeweiligen Ausprägung, dass da dann auch ein bisschen die Testung entsprechend angepasst wird.
Viele niedergelassene Kolleginnen und Kollegen sind aufgrund der noch geringen Daten verunsichert. Die wissen teilweise nicht, ab welcher Symptomdauer welche Diagnostik oder eine Überweisung angebracht ist und stellen sich auch immer mal wieder die Frage, ist die Symptomatik jetzt Covid-spezifisch oder nicht? Was könnte ich jetzt als niedergelassene Allgemeinmedizinerin schon alles an Diagnostik machen, ohne Gefahr zu laufen, Überdiagnostik zu betreiben, aber trotzdem ihnen gut zuzuarbeiten?
Ja, ich glaube, die Allgemeinmediziner haben eine ganz wichtige Aufgabe in der Behandlung dieser Patienten, weil sie die Patienten ja auch schon vor der Covid-Erkrankung gut kennen, die Verläufe kennen, die Vorerkrankungen und auch ein Vertrauensverhältnis da existiert. Ich glaube, dass erst vielleicht der wichtigste Punkt ist erstmal, dass der Allgemeinmediziner den Patienten erstmal beruhigt. Ja, wir wissen, dass es nach der Covid-Erkrankung wirklich zu einer verlängerten Rekonvaleszenz kommt, dass die Patienten länger, wirklich bis zu 10, 12 Wochen nach der Akutinfektion über Symptome, die auch so fluktuierend auftreten können, klagen und dass gerade so in den Wochen, so 3, 4 Wochen nach der Akutinfektion, wenn vielleicht die Erschöpfung oder auch die subjektiven kognitiven Defizite dann erstmalig auftreten, dass dann meistens eine erweiterte Diagnostik gar noch nicht so richtig zielführend ist. Ja? Dass man wirklich den Patienten engmaschig beobachtet und natürlich auch empathisch dem Patienten gegenübersteht und dann aber auch wirklich erstmal Diagnostik anfängt, wenn bestimmte Symptome über einen längeren Zeitraum bestehen. Ich glaube, das ist erstmal das, was auch wir jetzt bei Vorträgen den Kollegen der Allgemeinmedizin so sicher empfehlen würden.
Ja, also ich glaube auch, es ist ganz wichtig, ist auch zu informieren. Und da ist die erste Stelle sicherlich der Hausarzt und der Allgemeinmediziner. Und viele sind ja auch zunehmend immer mehr auch über Post- und Long-Covid-Syndrom informiert. Und ich erlebe immer wieder auch in der Sprechstunde, welche Erleichterung es auch für viele Patienten ist, überhaupt zu wissen, dass diese Symptome, die sie so belasten und neu sind, mit denen sie zurechtkommen müssen, wir sehr gut kennen als Post- und Long-Covid-Syndrom. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, wo viele Hausärzte schon viel erreichen können und sollten dann die Symptome weiter persistieren, also zum Beispiel länger als 3 Monate anhalten. Und ich nehme jetzt nochmal das Beispiel der Gedächtnisstörungen. Dann können die Patienten in die Post-Covid-Ambulanzen überwiesen werden. Und dann können wir mit einer neuropsychologischen Testung oder welch anderes Symptom jetzt möglicherweise führend ist, die Symptomatik weiter abklären und objektivieren.
Also wäre Ihre Empfehlung, PatientInnen beruhigen, engmaschig nachkontrollieren und erst nach einem Verlauf von 3 Monaten, dass sie letztendlich die PatientInnen auch in ihre Studienprotokolle passen, dann zu ihnen in die Ambulanzen überweisen?
Genau, ich würde das unabhängig von den Studienprotokollen jetzt sehen, sondern ich würde tatsächlich wirklich unterstreichen wollen, dass es vorher tatsächlich noch nicht richtig zielführend ist, Diagnostik zu machen. Komplett unabhängig von Studien, weil wir wissen, dass viele der Symptome sich wieder bessern, die 4 Wochen nach der Akutinfektion vielleicht noch dominant bestehen, die Patienten deutlich einschränken, können nach 8 Wochen nach der Akutinfektion schon wieder vollkommen regredient sein und die Patienten nicht mehr beeinträchtigen. Das heißt wirklich, so wie Frau Reetz es jetzt sagte, denke ich schon, es ist wirklich sinnvoll, wirklich erweiterte Diagnostik dann nach 3 Monaten nach der Akutinfektion einzuleiten und ob dann Patienten in Studien eingeschlossen werden, das ist dann vollkommen unabhängig davon.
Ja, also das sehe ich ganz genauso. Da wäre ich auch ganz vorsichtig, das jetzt davon abhängig zu machen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist auch wirklich nochmal die Aufklärung, dass sich viele dieser Symptome doch deutlich zurückbilden in den ersten Wochen. Das können wir natürlich eher so ein bisschen retrospektiv aus den Anamnesen unserer Patienten ja auch schon wiedergeben. Dass viele ja berichten, dass sich dann zum Beispiel die Konzentrationsstörung deutlich gebessert hat nach 6 oder nach 7 Wochen. Der Geruch zurückgekommen ist, der Geschmack wieder in Ordnung war, die Muskelschmerzen sich gebessert haben. Das heißt, es sind wirklich sehr, sehr viele, wo sich diese Symptome gerade in den ersten Wochen wieder bessern. Und das ist etwas, wo ich, also wenn das sozusagen in den Symptomkomplex passt, erstmal noch weiter abwarten würde. Und sollte das dann persistieren oder eine weitere akute neue Symptomatik auftreten, dann sollte man das natürlich immer abklären, um Gottes Willen. Aber manchmal, wie gesagt, sind die meisten Symptome dann auch in den nächsten Wochen rückläufig.
Wie lässt sich denn verhindern, dass Long-Covid als Verlegenheitsdiagnose herumgeistert und mehr Verunsicherung als Nutzen stiftet?
Wir müssen schnellstmöglich den Erkrankungskomplex erfassen, verstehen und weiter definieren. Damit schaffen wir klare Kriterien, die uns helfen, das Erkrankungsbild ein- und von anderen Differentialdiagnosen abzugrenzen. Kaum eine Erkrankung hat bisher so viel Medienaufmerksamkeit genossen wie die Corona-Infektion. Und da ist es schon manchmal schwer, objektiv und leicht verständliche Informationen ranzukommen. Und hier möchte ich mir erlauben, an dieser Stelle einmal auf die Deutsche Hirnstiftung aufmerksam zu machen, denn die Deutsche Hirnstiftung hat sich zum Ziel gesetzt, objektiv, leicht verständlich und immer auf dem aktuellen Wissensstand auch über Corona für Patienten und ihre Angehörigen zur Verfügung zu stellen. Und auch Experten stehen für Fragen zur Verfügung.
Also das heißt, auch als Allgemeinmedizinerin oder Allgemeinmediziner kann man immer auf die Website von der Deutschen Hirnstiftung hinweisen, als eine Art Patientinneninformationsquelle und auch für Angehörige, um sich auch in einfacher Sprache informieren zu können.
Ja, genau. Also es ist so, dass es sich primär um neurologische Erkrankungen handelt. Also es umfasst nicht alle Erkrankungen, sondern die neurologischen Erkrankungen. Aber da wir bei Covid auch viele neurologische Manifestationen sehen, ist das natürlich auch eine wichtige Erkrankung, mit der wir uns beschäftigen. Wir hatten eben die Leitlinien und all die Forschungsaktivitäten, die wir als Neurologen ja auch schon initiiert und in die Wege geleitet haben. Und als Deutsche Hirnstiftung wollen wir uns natürlich auch diesem Thema widmen und leicht verständliche Informationen zur Verfügung stellen.
Und wie könnte man dann Betroffenen, die bei Ihnen jetzt in der Sprechstunde und Ambulanz auftauchen, aktuell helfen in Bezug auf Gedächtnisstörungen, die vor allen Dingen diese Fatigue-Symptomatik, die ja auch teilweise sehr einschränkend im ganz normalen Alltag ist?
Genau, also neben der umfassenden Diagnostik zur Zuordnung der Symptome muss man ja dann auch unabhängig von dieser Diagnostik, wenn man dort etwas herausgefunden hat, dann auch die therapeutische Konsequenz dann eventuell einleiten. Ja, also wir in Berlin haben ja jetzt auch wissenschaftliches Interesse an der Autoimmunität dieser Patienten. Also wir sehen bei einigen Patienten, die wir erweitert untersuchen, auch inklusive Untersuchung des Nervenwassers und des Bluts, sehen wir Hinweise für Bildung von neuronalen Autoantikörpern, die wir erstmal in Verbindung mit Covid-19 bringen. Das konnten wir für die Patienten mit Akutinfektionen schon nachweisen, die neurologische Manifestationen geboten hatten und die auch, das ist eine Arbeit, die wir gerade dabei sind zu verenden, auch immunmodulatorisch dann mit einem guten Erfolg behandeln konnten. Und für die Post-Covid-Patienten gilt das aus meiner Sicht analog. Ja, habe ich einen Hinweis für eine Immunbeteiligung, dann würde sich daraus eine therapeutische Konsequenz ergeben. Und das muss man dann individuell für den Patienten sehen, welcher Art die ist, also mit welchem Präparat und ob es auch dem Patienten dann hilft.
Vielleicht noch eine Ergänzung auch zur Fatigue. Auch hier empfehlen wir so ein bisschen auch analog zum chronischen Fatigue-Syndrom, dass man versucht, so Stressfaktoren rauszunehmen oder auch so Mind-Body-Therapien oder was Patienten viel hilft, Meditation oder Yoga. So eine Stressbewältigung und einen achtsamen Umgang mit den eigenen Ressourcen, dass man versucht, so eine stufenweise Steigerung der individuellen Belastbarkeit mit aktivierenden Maßnahmen, aber auch Entspannungsverfahren zu empfehlen. Vielen hilft auch so eine Art Symptomtagebuch mit Hinweisen des Schweregrades, um auch die individuellen Fortschritte so ein bisschen zu objektivieren. Viele leiden ja extrem unter dieser ausgeprägten Erschöpfbarkeit. Und wenn man dann sieht, dass es so Stück für Stück besser wird, dann hilft es auch, mit der Erkrankung umzugehen, zu sehen, es wird besser und dann Schritt für Schritt da weiterzumachen. Und wenn es sehr, sehr ausgeprägt ist, gibt es ja auch schon verschiedene rehabilitative Ansätze, die angeboten werden können. Bei gerade auch so Aufmerksamkeitsstörungen gibt es auch verschiedene Trainings, die man machen kann. Bei der Riechstörung, die ja auch in der Regel vorübergehend ist Und wenn man jetzt HNO-ärztlich auch nichts weiteres als Ursache finden kann, gibt es auch ein gewisses Riechtraining, was man durchführen kann. Hier wären klassischerweise Rose, Zitrone, Eukalyptus und Gewürznelke verwendet, sodass es schon einige Ansätze gibt, die man hier anbieten kann.
Es gibt auch Berichte, denen zufolge die Impfung gegen Covid-19 sich positiv auf Long-Covid-Symptome auswirken könnte. Haben Sie damit schon Erfahrungen machen können?
Also direkt jetzt Patienten, die davon profitiert haben, erkenne ich jetzt aus der Sprechstunde nicht. Bislang ist das ja anekdotenhaft berichtet. Ich glaube, auch da fehlen uns wirklich Langzeitdaten, aber das ist natürlich sehr interessant und ich glaube, ich kann nur alle ermutigen, sich zu impfen, ja, also die Impfung auch durchzuführen. Wir würden das analog zu den RKI-Richtlinien auch den Patienten empfehlen, die Covid-19 hatten. Das ist ja aktuell die Empfehlung. Lautet ja aktuell so, dass Patienten, die 6 Monate nach der Akutinfektion sind, sich impfen sollen, wenn sie denn zu der Gruppe gehören, die jetzt geimpft wird. Und ich empfehle das allen meinen Patienten, dies auch zu tun.
Kann ich aus Aachen auch nur sagen, dass wir bis jetzt da keine Patienten gesehen haben. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist das einfach noch kaum abzuschätzen. Es gibt einfach zu wenig Daten und den Impfaufruf, den kann ich nur wärmstens unterstützen.
Frau Franke, Sie haben gerade schon angedeutet, dass Sie so Richtung Autoantikörper forschen. Wollen Sie da noch kurz was zu sagen? Und dann würde ich natürlich Frau Professor Ritz auch noch bitten, mir vielleicht zu verraten, wo gerade so Ihr Schwerpunkt in Ihrer Forschung in Aachen ist.
Wissenschaftlich beschäftigen wir uns hier in Berlin mit der Frage nach Autoimmunität nach oder bei Covid-19 und auch jetzt für Patienten mit Post-Covid-Symptomen und haben hier Hinweise darauf, dass es die im Nervenwasser nachgewiesenen Autoantikörper bestehen, die wir verdächtigen, neurologische Symptome zu verursachen. Und wenn wir in den Routineuntersuchungen des Nervenwassers und auch des Blutes oder in erweiterten, hier im Labor durchgeführten Untersuchungen des Nervenwassers einen Hinweis auf eine Immunbeteiligung sehen, würden wir bei den Patienten eine Therapie mit zum Beispiel Cortison durchführen und würden gucken, ob es dann einen Effekt auf die beschriebene Symptomatik der Patienten hat. Das bedarf trotz allem vorheriger umfassender Diagnostik. Ja, also ich würde jetzt nicht primär Prednison als Tablette der Wahl für alle Patienten mit Post-Covid-Symptomen empfehlen, ganz und gar nicht, ja, weil wie bei jedem Medikament, wo Wirkung da Nebenwirkung, ja, so auch beim Prednison. Also, aber wenn es einen Hinweis für eine Immunbeteiligung gibt, dann halte ich das für gerechtfertigt, muss man mit dem Patienten gut besprechen. Andere immunmodulatorische Therapien wären zum Beispiel Infusionen mit Immunglobulinen, aber auch da muss man gut abwägen, vorher gut Diagnostik betreiben, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Genau, damit befassen wir uns und ja, sind hier sehr gespannt, was jetzt die großen Daten dann auch ergeben.
Ja, in Aachen haben wir uns im letzten Jahr auch einen wissenschaftlichen Schwerpunkt erarbeitet zu Long-Covid. Wir beschäftigen uns mit klinischen, neurologischen, neuropsychologischen, behavioralen, laborchemischen und auch bildgebenden Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion, also Long-Covid. Und bei den bildgebenden Verfahren nutzen wir die Magnetresonanztomographie, also ohne eine Strahlenbelastung, um uns die Struktur und die Funktion des Gehirns näher anzuschauen. Also wir wollen letztendlich auch verstehen, inwiefern die Long-Covid-Symptome mit möglichen strukturellen und auch funktionellen Veränderungen im Gehirn einhergehen. Das heißt, wir wollen auch schauen, inwiefern vielleicht kognitive Störungen, ob wir da besondere Veränderungen funktioneller Netzwerke sehen. Oder auch gerade was die Fatigue angeht oder Patienten, die lange auf Intensivstationen waren und beatmet waren, inwiefern unterscheiden sich da die bildgebenden vielleicht Läsionen und Abnormalitäten im Vergleich zu denjenigen, die jetzt nur einen milden, normalen Verlauf haben.
Und ist Ihnen da bis jetzt schon was aufgefallen in Ihren Studien?
Also ich sage jetzt mal ganz, ganz vorläufig, einen ersten Blick in die ersten Daten muss man sagen, dass erfreulicherweise bei den meisten mit dem milden Verlauf keine relevanten strukturellen Auffälligkeiten sind. Zu den funktionellen Daten kann ich jetzt noch nichts sagen. Was wir häufiger sehen bei den Patienten, die lange auf Intensivstationen waren und beatmet waren, dass wir da häufiger auch Mikroblutungen oder Läsionen sehen.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage für Sie beide, nämlich ob Sie eine Prognose wagen, wie lange uns Long-Covid noch beschäftigen wird.
Ich glaube, da sind wir beide gleicher Meinung. Long-Covid wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Ja, hätten wir gar nicht vermutet wahrscheinlich. Aber so vieles haben wir nicht vermutet in dem letzten Jahr und wie es dann anders gekommen ist. Nein, gehen jetzt in die dritte Welle. Ja, wir stehen quasi mitten in der dritten Welle. Das sehen wir hier auch an den aktuell steigenden Zahlen der von akut infizierten Patienten. Unsere ITS-Kapazitäten werden weiter beansprucht. Und auch hier werden wieder Patienten sein, die Post-Covid-Symptome berichten werden und sich auch wieder nach neurologischer Hilfe umsuchen werden. Und somit werden wir noch länger damit zu tun haben. Jetzt eine genaue Zahl mag ich nicht zu sagen, aber wir werden damit noch länger zu tun haben und uns um diese Patienten kümmern müssen, damit wir da eine adäquate Versorgung auch dieser großen Gruppe von Patienten gemeinsam über die verschiedenen klinischen Fachrichtungen hinweg gewährleisten können.
Frau Professor Rietz, haben Sie auch noch eine Einschätzung?
Also ich gehe auch nicht davon aus, dass Corona, wie wir uns alle vielleicht wünschen würden, bald vorbei wäre, sondern dass wir uns tatsächlich noch eine ganze Weile damit auseinandersetzen müssen. Man muss sagen, dass die Aktivitäten, die in dem letzten Jahr dazu gestartet wurden, einzigartig sind. Wir haben wahnsinnig viel gelernt und wir lernen auch weiter. Und ich denke, wenn wir mit diesem Engagement und der Aktivität weitermachen, dann werden wir das Krankheitsbild besser verstehen und besser lernen, damit umzugehen und hoffentlich auch besser Therapien, auch gerade für die Post- und Long-Covid-Symptome, sofern sie denn weiter persistieren, etablieren können.
Dann bedanke ich mich für Ihre Einschätzung und wir bleiben gespannt auf all die Daten, die Sie sammeln und noch kanalisieren werden. Und vielen Dank für Ihre Erfahrung und Ihre Einschätzung.
Vielen Dank für die Möglichkeit, das hier nochmal darzustellen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Mehr zum Thema Covid-19 findet ihr wie immer in den Shownotes und in Amboss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Transkript zum eben gehörten Podcast findet ihr auch auf unserem Amboss-Blog unter go.amboss.com/longcovid-interview. Alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com/podcast.